Zum Einstieg in meinen neuen Podcast gibt es eine Kennenlernfolge im Duett. Die schnell sprechende und schnell denkende Elena, die auf Twitter gerne wütende Threads schreibt, und ich besprechen einen bunten Mix aus Themen, die unser Frausein ausmachen. Beruf und Arbeit, Familie und Care-Arbeit und warum es unsinnig ist, bei der Hochzeit den eigenen Namen aufzugeben und die Auswirkungen des Gender Pay Gap. Obwohl es den Feminismus heutzutage auch in Wendepailletten auf T-Shirts gibt, wollen wir nun Schluss machen mit Boulevardfeminismus und endlich die Revolution. Warum ich auf der Autobahn 131 Kilometer pro Stunde fahre und Elena manchmal denkt, sie wäre eine Spießerin, besprechen wir in dieser ersten Episode. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 1 des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Die allererste Episode eines neuen Podcasts dient ja meistens dazu, die Podcasterin ein bisschen kennenzulernen und etwas über das Konzept und die Inhalte des Podcasts zu erfahren. Ich habe mir überlegt, dass dieses Kennenlernen eigentlich am leichtesten ist, wenn es genauso passiert, wie ich den Podcast auch geplant habe, und zwar im Gespräch. Und habe mir dafür die Bloggerin und ja, vor allen Dingen auf Twitter bekannte Journelle eingeladen, mit der ich ein Gespräch führe, in dem es eigentlich um das Thema Arbeit gehen sollte und es dann doch irgendwie viel weit gefasster wurde. Also eine hervorragende Möglichkeit, um ja mich und das Konzept des Podcasts ein wenig kennenzulernen. Ja, welche Ideen hatte ich? Warum mache ich den Podcast? Ich habe ein Buch geschrieben, das eben genauso heißt wie der Podcast. Und natürlich sind die Ideen meines Buches nicht am Schreibtisch, am Reißbrett entstanden, sondern sie sind zum einen ja dadurch, entstanden, dass ich es gelebt oder erlebt habe, aber natürlich auch, indem ich von anderen beeinflusst wurde, indem ich kluge Bücher gelesen habe und vor allen Dingen auch, indem ich über das Internet und insbesondere über Twitter interessante Frauen kennengelernt habe, die mir auch Buchtipps gaben oder die interessante Dinge sagten oder schrieben. Und daraus ergab sich dann eben eine Form der Recherche, die mein Leben maßgeblich beeinflusst hat und natürlich auch die Inhalte des Buchs Abschaffung der Problemzonen. Und da ich ja in dem Buch dann immer nur einzelne Aspekte dieses Wissens oder dieser Ideen oder dieses Themenschwerpunkts der einzelnen Frauen abbilden konnte, so wie das halt eben ins Buch gepasst hatte, ich aber schon sicher war, dass da eigentlich noch viel mehr ist, worüber es sich zu sprechen lohnt, habe ich mir überlegt, dass ich vor allen Dingen die Frauen, die ich im Buch zitiert habe, deren Gedanken ich im Buch zitiert habe, aber eben auch andere Frauen, die eben irgendwie mich in den letzten Jahren beeinflusst haben, die eben meine Gedanken, meine Ideen, aber eben auch mein Leben beeinflusst haben, einzuladen, um rund um die Themen des Buches ja noch einen erweiternden Möglichkeitenraum aufzuzeigen, ja, was in dem feministischen Diskurs heutzutage ja möglich ist und wie wir eben daran teilhaben können und eben ja unser Stück dazu geben können, um die Welt zu verändern. Das heißt, dies ist ein Gesprächspodcast. Ich werde versuchen, die Gespräche immer ja nicht ausufern zu lassen, aber mir ist schon klar, dass ein Gespräch zwischen spannenden Frauen länger dauert, als eine Tasse Kaffee kalt werden kann. Also stellt euch darauf ein, dass es eben ein Gespräch von Pi mal Daumen einer Stunde sein wird. Und wenn es eben mehr ist, dann muss ich mehrere Episoden mit einer Frau machen, wie das jetzt eben auch schon zum Beispiel mit Journelle geplant ist, weil mir schon klar ist, dass wir das, was wir zu sagen haben, nicht in einer Episode unterbringen können. Ja, also es geht im Buch geht es um Körper und Kleidung und das sind schon die Themen, die mich am meisten interessieren, einfach deswegen, weil ich die Beschäftigung mit diesen beiden Themen als einen Weg oder meinen Weg empfinde, um eben aus den Problemzonen auszusteigen, aus dem System von Kapitalismus und Patriarchat ein Stück weit aussteigen zu können und meinen eigenen Weg zu gehen und eben, ja, diesen Weg ja, nicht nur zu gehen, sondern eben zu verstehen, auch was das eben mit diesem größeren System zu tun hat. Deswegen wird es Gäste geben, die in diesem Bereich auch etwas zu sagen haben. Aber lasst euch überraschen, es wird um sehr viel mehr gehen als nur Körper und Kleidung, denn unser aller Leben ist ja beeinflusst von so vielen Faktoren, in die sich Kapitalismus und Patriarchat einmischen, um uns das Leben ein wenig schwer zu machen. Deswegen lasst euch überraschen, was ich für Gäste in den nächsten Wochen und Monaten geplant habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und freue mich schon sehr auf euer Feedback. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst sehr gerne eine Rezension bei Apple Podcasts oder aber gebt noch ein paar Sternchen dazu. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, damit ja der Podcast bekannter wird und damit ich weiß, was euch gefällt und wie wir vielleicht in Zukunft noch weitere Episoden planen können. So, jetzt soll es aber mal losgehen mit der ersten Episode zum Kennenlernen. Lasst uns ganz herzlich Janelle zum Gespräch begrüßen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Janelle oder Elena. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Und ihr merkt schon gleich, dass ich gar nicht weiß, wie ich die Frau ansprechen soll, die ich schon ewig kenne. Unter dem Namen Janelle.
Ja, Michael, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier da sein darf. Ja, das mit den Namen, das finde ich auch gar nicht so einfach. Also ich heiße Elena, aber seit 2004, glaube ich, bin ich als Janelle im Internet unterwegs. Ich glaube, ich habe angefangen mit L und dann habe ich meine Webseite so 2005 aufgemacht oder so und da hieß ich dann seitdem Janelle, genau.
Und seitdem habe ich dich gelesen, dein Blog und ja, Twitter und so weiter. Fangirle ich herum, ja.
Freut mich riesig. Ich wundere mich immer wieder, aber ich freue mich einfach riesig, dass Leute das, was ich schreibe, lesen. Ich glaube, deshalb mache ich das auch irgendwie. Ich glaube, ich brauche tatsächlich immer auch das direkte Feedback. Deshalb kann ich auch keine Bücher schreiben, weil das dauert so lange, bis mir jemand sagt, dass es ihm oder ihr gefällt oder nicht.
Und das ist auch der totale Nachteil bei Büchern, ne? Weil du bist dann quasi mit dem Thema schon fast durch, ja? Ja. Und dann sagen Leute so, oh, jetzt lass uns mal drüber sprechen. Und du denkst, wollen wir über was anderes reden?
Langweilig. Nee, also das ist wirklich, also da ist auch meine Attention Span ist da einfach auch nicht so groß. Vielleicht wird das ja noch, ich rede ja immer davon, irgendwann kommt mein großer Familienroman raus. Also ich habe ja so ganz viele verschiedene Ideen, aber darüber wollten wir ja heute gar nicht reden. Genau, also du hast gesagt, ich soll mich kurz vorstellen, ne?
Wenn du möchtest, ja, dass wir so einen Blick bekommen. Also, mach, wenn du was, wenn dir was zu dir einfällt.
Nee, es ist ja immer ganz nett, weil ich glaube, also, auch wenn du mich seit 2004 liest, glaube ich aber, dass ich jetzt nicht in dem Sinne berühmt bin. Nein, also ich schreibe seit langer Zeit ins Internet, bin jetzt Mitte 40, verheiratet, zwei Kinder, arbeite in einem Beruf, der ganz wenig mit Medien zu tun hat. Und dieses Internet ist sozusagen ein Teil meiner Psychohygiene. Und da ist dann irgendwie auch passiert, dass diese ganzen Themen Feminismus und dick sein und sportlich sein und überhaupt, da reingekommen sind und für mich große Themen sind, die ich für mich immer wieder mal so beackere. Und das passt eben wiederum ganz gut zu den Themen, die du auch hast. Und ich glaube, deshalb unterhalten wir uns auch so gerne. Deshalb treffen wir uns regelmäßig abends zum Essen. Und deshalb sagen wir halt auch jetzt unterhalten wir uns auch mal für so einen Podcast zusammen, glaube ich.
Ja, genau. Also ich habe dich ja schon ganz lange verfolgt sozusagen und deswegen haben wir uns auch tatsächlich nicht nur für eine Podcast-Episode verabredet, sondern für mehrere, weil wir festgestellt haben, welches von diesen Themen nehmen wir denn jetzt, die wir beide spannend finden?
Ja, und wir haben eine hohe Schnittmenge.
Genau, und die auch irgendwie immer, also jetzt zu meinem Buch Abschaffung der Problemzonen, das ja den Podcast begleitet, eben auch passt. Und deswegen fangen wir jetzt einfach heute mal an und schauen, wo wir landen, ob wir es schaffen, stringent bei einem Thema zu bleiben
oder
nicht.
Auf gar keinen Fall.
Es ist immer sehr, sehr lustig, wenn Elena und ich uns treffen, ja, dann kann das schon mal passieren, dass wir im Restaurant sitzen und Kraultechniken nicht nur besprechen, sondern üben sozusagen. Das könnt ihr jetzt im Podcast hier nicht erleben.
Nein.
Aber wir werden uns Mühe geben und ein interessantes Gespräch heute führen. Und heute hatten wir gedacht, wir fangen mal mit dem Thema Arbeit an. Das interessiert mich unter anderem deswegen, weil ich ja schon eigentlich mein ganzes Berufsleben selbstständig und Freiberuflerin bin Und du ja eine ganz andere Biografie hast und zwar in einem Betrieb angestellt bist. Und da hat man, glaube ich, einen ganz anderen Blick auf Arbeit. Und ja, da mich dein Blick auf die Welt sowieso immer interessiert, dachte ich, wir fangen einfach mal an mit Arbeit. Und der hat sich ja auch für dich, glaube ich, auch verändert in den letzten Jahren, ne?
Genau, also wir fallen natürlich jetzt schon wieder 20.000 Sachen gerade in den Kopf an und ich muss mich kurz sortieren, bevor ich antworte. Auch ich habe ja sozusagen zwei Blickwinkel in meiner Familie. Also ich habe einen Mann, der ist selbstständig mit einer Firma und Angestellten und ich bin eben Angestellte seit Anbeginn der Zeit, also seit Ende meines Studiums. Ich habe während des Studiums angefangen zu arbeiten. Darüber kann ich reden, bei einem Abschleppdienst, also nicht Abschleppdienst, sondern ich habe bei einer Versicherung gearbeitet. Die haben so Pannenhilfe im LKW-Bereich gemacht. Das heißt, also ich habe dann quasi irgendwelche LKW-Fahrer darin geholfen, dass dann irgendwie schnell die Reifen kamen. Das war dann auch noch ein bisschen komplexer. Da kamen noch andere Firmen mit dazu. Und ich habe festgestellt, dass ich wahnsinnig gut in sowas bin. Also ich kann sehr tief reden und dann die Menschen sehr gut beruhigen und ihnen sagen, wie es jetzt laufen wird. Und habe diesen Job auch sehr geliebt. Und
Sehr vertrauenserweckend.
Ja, ich bin mega vertrauenserregend.
Bei Abschleppdienst und dann vertrauenserregend. Darüber wollten wir doch ein anderes Mal sprechen.
Ja, da wollten wir, genau. Nein, aber tatsächlich, das fand ich, das war für mich damals ein ganz großes Learning. So dieses so, gerade als Frau, und gerade als Frau, wenn man sehr schnell redet, kommt man schnell ein bisschen hysterisch rüber. Ja. Und ich habe mir dann sehr schnell so einen Telefonton angewöhnt.
Ein Berufssprech.
Ein Berufssprech, genau. Also wie ich. Also es funktioniert wirklich gut. Also gerade, also ich hatte ja nicht nur LKW-Fahrer, die waren tatsächlich immer relativ entspannt. Ich hatte halt auch ganz viel dann in anderen Bereichen mit Fahrzeugnutzern regulären zu tun. Und die stehen dann also, teilweise war das auch im Ausland, also ich habe auch viel Auslandsdienst gemacht, europaweit, und die waren dann ganz, ganz aufgebracht. Die standen dann irgendwie in irgendwelchen Autobahnen und wussten nicht wohin mit sich und den Kindern und allem. Und da habe ich festgestellt, du musst ganz viel Sicherheit und ganz viel Klarheit ausstrahlen. Mhm. Und das ist ein Learning, was mich auch eben durch mein ganzes Berufsleben geführt hat, wo ich auch immer wieder drauf zurückgreife, nicht immer, wenn ich es brauche. Natürlich mache ich, also ich bin jetzt auch nicht perfekt oder so, aber das war für mich wirklich sehr prägend und sehr spannend und das mochte ich sehr gerne. Und ich bin dann so quasi dann in einem ähnlichen Bereich geblieben, bin jetzt aber noch mehr im Bereich Controlling und Buchhaltung und Management und sowas zuständig. Mhm. So, und das mache ich auch, also ich bin ja so nach Hamburg verschleppt worden. Also ich wohnte ja früher mal in Köln und dann musste ich nach Hamburg ziehen zu meinem Mann. Das ist unser Running Gag. Ich habe das natürlich so ein bisschen auch freiwillig gemacht. Aber
ich glaube, du hast ihn geschnappt und dann hast du ihn.
Nee, er hat mich geschnappt.
Hast du gesagt, ich komme nach Hamburg, oder?
Wir haben uns kennengelernt und haben wir, also ein halbes Jahr später habe ich Job und Wohnung gekündigt gehabt und bin hierher gezogen. Und dann war auch klar, wir kriegen Familie und so, ne? Also ich habe da irgendwie auch nichts anbrennen lassen. Ja, wir waren beide da ganz klar konsequent. Das war auch logisch. Also es war auch, das war der Richtige. Also da bin ich ja bei all meiner Nicht-Romantik, war das irgendwie für mich ganz klar, dieser Mann oder keiner. Und aber beruflich war das natürlich, bin ich schon ein paar Jahre dann mit den Kindern oder so auf so einem Abstellgleis für mich gewesen. Ja. Also nicht Abstellgleis, aber es
Warst
war so
Warst du zu Hause?
Ruhe.
Warst du ganz ich zu war dann, Hause oder?
Für jedes Kind ein Jahr ungefähr. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe immer auch 30 Stunden gearbeitet, also Teilzeit, aber hohe Menge an Teilzeit, und habe dann auch für mich so ein bisschen kämpfen müssen, dass ich noch ein bisschen mehr Verantwortung bekomme. Ich habe so Projekte gemacht und so. Also habe mich immer weiterentwickelt, das schon, aber natürlich nicht in diesen Karrierewege, die ich dann irgendwie sehr, sehr neidvoll bei anderen beobachtet habe.
Und war das ganz klischee-mäßig so, dass sozusagen auf dem Karriereweg dann die Männer und die Kinderlosen waren und die Frauen, die halt Mütter wurden, haben halt so dieses Arbeitsmodell, das sozusagen Arbeiten um des Arbeiten willen, aber nicht um der Karriere willen sozusagen gemacht?
Ja, genau. Wobei ich war immer noch so ein bisschen so ein Twitterwesen, weil ich mehr gearbeitet habe als die meisten Mütter, die ich sonst so kannte, mit 30 Stunden, und weil ich auch noch richtig gut verdient kann man es nicht sagen. Aber ich habe zumindest relativ verantwortliche Sachen gemacht. Also ich habe mich nie gelangweilt bei der Arbeit. Also das ist auch der Grund, warum ich auch bei der Arbeit arbeite, wo ich arbeite, weil ich mich da tatsächlich nicht langweile. Also es ist wirklich wahnsinnig spannend. Auch in Teilzeit war das gut. Das ist, glaube ich, so mein größte Angst ist mich zu langweilen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mein Motor um Dinge zu tun, ist einer Langeweile entgegenzuarbeiten.
Ja.
Und aber ja, es war halt ganz klar, ich mache halt mehr Familie. Das war auch notwendig, weil mein Mann vor Corona ungefähr 3 Monate im Jahr auf Reisen war, zusammengezogen. Ja. Und das geht jetzt, ist das easy busy, aber wenn die Kinder klein sind, da kannst du das nicht, da musst du jemanden zu Hause haben, der irgendwie sich um alles kümmert.
Und Großeltern waren woanders.
Genau, also meine Eltern sind nur relevant für uns und die sind eben im Rheinland. Und da haben die auch am Anfang viel geholfen, aber die sind auch älter als, also ich bin die kleine Nachzüglerin und dann sind meine Eltern auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Also da konnten wir auch nicht auf so ein Netzwerk. Wir haben da viel mit Babysittern, haben ganz tolle Babysitter auch langjährig gehabt, also wundervolle Frauen, die jetzt auch alle Kinder haben und so. Merkst du dann daran, dass du alt wirst. Aber das haben wir so gemacht. Und was wir aber von vornherein beschlossen haben, ist, dass ich zum Beispiel auch, also ich habe für jedes Kind eine eigene, das rate ich auch jedem. Also man muss darüber sprechen und man muss sich im Klaren sein, dass wenn man sagt, ich gehe auf Teilzeit oder ich kümmere mich mehr um die Kinder, dann ist das ein Karriereknick. Also es ist meiner Meinung nach noch nicht möglich, alles zu haben. Du kannst nicht Führungskraft in unserer aktuellen sozialen Arbeitsgesellschaft werden, wenn du da nicht ein Riesen-Commitment hast. Ich freue mich über jeden, der erzählt, wir machen das anders und in Teilzeit und wir haben jenes und solches Modell, aber ich sehe es nicht. Ich sehe nur 40
Stunden. Ja, ist oft so ein schön Wettermodell, ne? Also du kannst ja sozusagen auch Stunden reduzieren oder sowas, aber was ja in diesem Stundenreduzieren nicht drin sind, ist das, was du eben schon über die Reisen angedeutet hast, sind die Notfälle, ja? Die unvorhersehbaren Ereignisse, die immer wieder kommen. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie, Kind ist im Sportunterricht blutig geschlagen worden und ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren, sondern es sind ja auch irgendwelche nicht ganz so sichtbaren, aber psychischen Notwendigkeiten oder sowas, wo man dann, die kann man nicht planen. Da kannst du nicht sagen, das sind so und so viele Stunden in der Woche oder sowas, die ich reduzieren muss. Und das, finde ich, macht es so schwierig. Ja.
Ja, du bist, im Prinzip bist du als Mutter, wo ich jetzt eine Führungskraft bin, egal in welchem Lebensbereich, ich bin im Eskalationsmodus. Ne? Also da passieren die Sachen, die irgendwie ganz dringend, und zu Hause passieren die Sachen, die ganz dringend. Mhm. Und nochmal, es hilft mir natürlich, dass ich Langeweile blöd finde, weil die habe ich nicht. Es ist aber schon sehr, sehr anstrengend manchmal. Also das sind so dann die Momente, wo ich sage, ist es jetzt wirklich das, was du willst? Bin mir doch immer nicht ganz sicher. Also das wird jetzt hier kein Podcast, wo ich sage, so Mädels und Ladies und Gents, nee, Ladies vor allem oder Mütter, das ist so, wie es richtig läuft. Ich habe es richtig rausgefunden. Das ist sozusagen nicht der Fall.
Das gibt's auch nicht, ja. Also weder für die einzelne Person, glaube ich, noch für immer. Also weil das einfach immer sich alles viel zu schnell ändert. Und ich finde auch gerade ein Merkmal an Kindern ist ja, dass die sich permanent ändern, ja. Kaum läuft irgendwas, kaum hast du irgendeine Routine entwickelt, ja, kommt so eine komische Entwicklungsveränderung und dann hast du schon wieder was Neues, ja. Und
das nimmt dich auch so mit, ne? Also das finde ich halt so krass. Wie sozusagen Probleme von Kindern dich irgendwie wirklich, das zerreißt dich. Manchmal.
Oh, also da ist ja vor 2 Tagen ist so ein YouTuber gestorben, ne?
Und wie heißt er noch?
Technoblade.
Technoblade, genau. Das hat mich vollkommen fertig gemacht, ne?
Ja.
Mein Sohn hatte mir alles von Technoblade erzählt. Ich wusste, welche Challenges und Spiele und was weiß ich und wo in Minecraft und welcher Server und bla, ne?
Und dieses Video mit dem Vater, der dann die letzte Botschaft.
Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Mir ist nur erzählt worden, weil nur die Zählung hat mir gereicht. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir nicht angucken.
Aber ich war dann ganz dankbar, dass ich an dem Tag im Homeoffice war und das dann eben mit meinem Kind, mit meinem Teenager zusammen angeguckt habe, weil man konnte dabei nur Rotz und Wasser heulen.
Ja.
Wir beide.
Ja, das ist und so schrecklich.
Das war einfach ganz, ganz furchtbar. Und das hätte mir jetzt auch niemand sozusagen, also da steht nicht im Elternhandbuch, pass auf, wenn ein YouTuber sterben, musst du das und das machen.
Nee, klappt nicht.
Ja, und das sind alle diese ungeplanten Dinge, ne? Und da habe ich dann oft das Gefühl, ich bin ja auch verheiratet und habe eben ein Kind ungefähr in dem Alter von deinen Kindern. Und da ist es so, aber mein Mann, der auch ganz, ganz viel Vatersachen macht. Und trotzdem, wenn der arbeitet, ist der in so einem Tunnel und ist wirklich weg. Und der kann im Nebenzimmer sitzen und ist aber komplett in seinem Tunnel drin, so. Und ich habe aber quasi, selbst wenn ich im Büro bin, also mehrere Kilometer entfernt bin, habe ich wie so, als hätte ich noch so ein Ohr offen oder die Tür einen Spalt offen, weil sozusagen immer die Möglichkeit besteht, dass ich doch nochmal irgendwie so Kriseninterventionsteam sein muss.
Ja. Also da muss, da muss ich sagen, da ist mein Mann tatsächlich auch relativ involviert. Das hat auch nochmal verstärkt die Tatsache, dass er eben jetzt wirklich 3 Jahre sehr, sehr viel noch mehr zu Hause war. Mhm. Er war auch vorher, war es immer so, dass es sehr intensiv war, wenn er da war. Und dann natürlich, wenn er weg war, konnte er ja auch viel besser in den Tunnel. Und ich habe hier in der Familie und überhaupt den Ruf, sehr schnell in den Tunnel zu gehen. Also wenn es mir zu viel wird, ich kann unheimlich gut mich rausziehen aus Sachen. Also,
oh, Neid.
Ja. Also ich habe gestern noch ich war mit 2 Freundinnen brunchen und wir haben beruflich auch miteinander zu tun und uns sind auch, also die würden diesen Podcast hier auch sehr spannend finden, weil das sind auch deren Themen. Und dann sagten sie, wie sie auch irgendwie oft nicht schlafen können oder sowas. Aber es ist wirklich, wenn ich sage, es ist jetzt, dann kann ich weg. Also ich kann mich total gut wegfokussieren. Okay. Hasst mein Mann wie die Pest, weil ich dann quasi nicht ansprechbar bin. Also dann musst du halt wirklich so mich quasi anfassen, bis ich wahrnehme, dass da um mich herum noch was ist.
Ja, und vielleicht muss man dann als Partner oder Partnerin dann eben sozusagen, hat dann noch mehr das Gefühl, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen und ich muss immer parat stehen, weil der andere oder die andere an der Seite irgendwie das so schafft, irgendwie den Tunnel zu betreten. Ja. Weiß ich nicht.
Ja, das stimmt. Ja, dadurch, es ist bei uns dann wiederum ausgewogen, weil ich an anderen Stellen so viel übernehme, dass er das Gefühl jetzt, glaube ich, nicht bekommt. Aber es ist eben immer ganz spannend. Also ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, weil es ist für mich eine psychohygienische Maßnahme. Also wenn ich das nicht könnte, dann würde ich überfordert sein mit dann doch dem Schritt, den ich in meinem Leben manchmal, also die Schrittgeschwindigkeit, die ich zuweilen habe. Und ich glaube, das ist so mein das, was mein Körper mir da als Chance lässt.
Habt ihr das ausgehandelt? Also ich meine, ich lese das immer oder auch von jüngeren Frauen so um mich herum, die, wo ich das Gefühl habe, dass die Beziehung oder die Elternschaft doch auch viel gleichberechtigter organisiert ist. Natürlich nicht von vielen, aber so manche. Und dann denke ich immer, boah, toll, wie die das machen.
Echt?
Und dann denke ich mir, ja, die haben einen Ehevertrag und die haben das bestimmt alles ganz toll ausgehandelt, beziehungsweise die müssen immer ganz doll viel verhandeln. Und bei uns ist das ehrlich gesagt oft so, dass es erschöpft einfach irgendwie passiert. So. Und irgendwie dann manchmal eben auch zu Unzufriedenheit führt, weil es eben nicht ausgehandelt wurde oder nicht klar benannt wurde oder so.
Also 2 Antworten dazu. Also tatsächlich haben mein Mann und ich sehr viele Sachen ausgehandelt, was gar nicht unbedingt daran liegt, dass wir irgendwie besonders woke oder so wären. Wobei, das sind wir sicherlich auch. Sondern wir haben beide die Tendenz, wir hatten vorher auch Schwierigkeiten, Partner zu finden, langzeitliche, weil wir beide auf eine Art sehr dominant sind, aber auch dringend einen Counterpart, also ein Regulativ brauchen. Also wir schätzen beide einander, dass der andere jeweils ein Regulativ von uns ist. Das nervt zuweilen, weil es natürlich zu Konflikten führt, weil man möchte natürlich immer toll gefunden werden und es ist ja doof, wenn jemand kommt und sagt, das, mein lieber Freund, und Kupferstecher war jetzt nicht so geil. Das führt aber auch dazu, dass wir, also ich habe dann irgendwie Sachen gemacht, dann kommt mein Mann und erzählt mir, also ich mache zum Beispiel Sachen sehr schnell. Manchmal ein bisschen husch-husch, aber es ist erledigt. Mein Mann macht Dinge langsamer. Und es dauert. Und beides regt den anderen jeweils auf. Also mich regt es total auf, dass mein Mann so lange braucht und mein Mann regt es auf, dass ich so husch-husch mache. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir bestimmte Aufgaben teilen und dass wir dann akzeptieren, dass diese auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden.
Das ist sowieso, so finde ich, das überhaupt das Geheimnis von Delegation, ne? Dass man, wenn man sagt, der andere oder die andere hat jetzt den Hut auf für einen bestimmten Aufgabenbereich, dann muss ich diese Größe haben zu sagen, ich akzeptiere das, dass das jetzt so gemacht wird, wie die Person das will und nicht ganz genauso, wie ich das machen würde. Weil das wäre ja keine Delegation, sondern nur so Anweisung oder sowas. Ne?
Genau. Ja, also es ist jetzt nicht, dass es immer alles gelingen würde, aber es funktioniert ganz gut. Und dadurch haben wir aber immer schon sehr viel verhandelt und haben immer sehr viel auch im Vorfeld zu den Kindern haben wir überlegt, wie machen wir das? Oder jetzt komme ich auf den zweiten Teil meiner Antwort. Ich kenne viele jüngere Leute und finde auch vieles, also ich will jetzt gar nicht runtermachen, aber was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel, weiterhin nehmen alle Frauen den Namen ihres Mannes an.
Oh,
das, wirklich. Why? Und ich sitze hier, ne? Ich sitze hier Mitte 40 und denk so, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ey, wir sind doch jetzt wirklich aus den 60ern raus. Und wenn ich mir dann immer noch so, also mir ist das immer noch viel zu wenig Revolution. Also ist ja auch nicht so, als ob ich jetzt hier ich lebe ja im Prinzip auch ein spießiges Leben. Aber mir geht das immer noch ein bisschen langsam. Ich dachte, wir wären jetzt weiter oder so. Oder
ja, aber
machen auch wieder die Frauen die Teilzeitarbeit oder gehen nur ein paar Stunden arbeiten. Also ich finde, wir wissen, nee.
Also wir sind, glaube ich, auch eine relativ traditionelle Familie so. Ich habe auch lange gebraucht, um aus dieser Elternzeitfalle wieder rauszukommen. Aber dass ich den Namen annehme, das war für mich, das stand nie zur Disposition. Aber das lag
vielleicht
daran,
dass
ich selbstständig war vorher, und das wäre ja alles weg gewesen, ne? Alles, was ich mir vorher erarbeitet hätte, wäre weg gewesen. Und mein Ziel war ja sowieso, ich will irgendwann den Wikipedia-Eintrag. Ja. Und insofern musste das ja alles beweisbar sein, dass ich bin, ne? Also ich hätte auf keinen Fall meinen Namen abgegeben. Sowas Blödes, ja. Ne, wir haben ihn wieder beweisen.
Aber es ist so üblich. Es ist so selbstständig. Ich hatte neulich, kam ein Kollege zu mir und sagte, ich kriegte mit, dass er gerade geheiratet hat, das ist nicht so auf die große Glocke. Ich sage, ach cool, und hast den Namen deiner Frau angenommen? Weil ich einfach, und er so, hä? Und ich dachte mir so, oh, das ist ein Gag, den mache ich jetzt jedes Mal. Weil es ist so selbstverständlich noch und auch, ich muss auch jetzt ganz ehrlich sagen, also, wenn ich mir so diese Influencerin oder sowas angucke, also tatsächlich ist nach wie vor die am wenigsten spießige Person, die ich kenne, meine Mutter. Es kann nicht sein, dass eine 80-Jährige weniger spießig ist, als wirklich meine Mutter, die irgendwie jahrelang ohne Schlüppi durch die Gegend
geht. Das ist ja auch das, als wir uns das erste Mal nach langer Zeit wieder getroffen haben, habe ich auch gesagt, ich folge übrigens deiner Mutter. Und es hat dich gar nicht erstaunt.
Weil ich meine, meine Mutter hat mich zu Recht Spießerin genannt, ne? Also es ist ja auch gar nicht, also und auch sie hat ja ein sehr klassisches Leben und meine Eltern sind noch verheiratet und so, ne? Also, aber trotzdem, es ist so, ich glaube, wir sind schon an manchen Stellen auch ein bisschen eingeschlafen. Und nochmal, ich beziehe mich da auch mit rein und ich will jetzt auch kein Generationsbashing machen.
Das fällt mir nur so auf, so wollte ich das auch nicht machen.
Dass diese Entwicklung, also was sich verändert oder was ich immer besser finde, und das finde ich, hat auch schon bei uns angefangen. Ich glaube, da war das Elterngeld wirklich ein Segen. Dass wirklich immer mehr Männer Elternzeit nehmen und sich auch wirklich mit ihren Kindern beschäftigen, dass die in die Kita mit reingehen, dass die, du siehst die in den Elternräten, klar, es ist immer noch eine Dominanz von Frauen dort, aber es ist, da hat sich was getan.
Auf dem Weg.
Und da hat sich was verändert und das finde ich schon bemerkenswert, dass viele Männer ihre Rolle verändert haben. Also das, was mein Vater bei uns nicht gemacht hat, das gibt es so nicht mehr.
Ja, was ich meinte, sind diese Paare, wo beide zum Beispiel 30 Stunden arbeiten und wo dann eben Arbeit nochmal anders oder Aufgaben anders aufgeteilt sind. Und nach meiner Beobachtung hatte das immer was zu tun, also ich überhaupt jetzt nicht wissenschaftlich, ne? Also ich habe da keine Zahlen, die irgendwie gelten, sondern wirklich nur so, was ich beobachtet habe im Bekanntenkreis. Das waren immer Frauen, die gute Jobs hatten, also die gute Verdienstmöglichkeiten hatten, manchmal sogar mehr verdient haben als der Mann.
Ja.
Und wo ich dann das Gefühl hatte, da zieht dieses Argument nicht, also schon bei der Elternzeit wurde ja immer so gerechnet, so vorgerechnet, ne? Wir können uns nicht leisten, in Elternzeit zu gehen, weil wir sonst nicht genügend Geld haben oder sowas, ja. Und dann, wenn die Frauen aber wirklich ordentlich viel Geld mit nach Hause gebracht haben und eben dieser Gender Pay Gap nicht so deutlich war, dann war es auch sehr viel selbst, oder war es anscheinend, aus meiner Beobachtung von ferne heraus, leichter, so ein 30-30 oder 50-50 Modell irgendwie auszuhandeln, weil eben dieses Ernährermodell sowieso ausgehebelt war.
Ja, aber da kommt ein nächster Punkt. Ich glaube, das hat ganz viel mit Wohlstand zu tun, also oder mit einem guten Job. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, ich habe ein paar Freundinnen, die sind Single oder waren von vornherein ohne Mann und die leben das beste Leben. Also die sind die entspanntesten und glücklichsten Frauen ohne Mann, wenn sie genug Geld haben. Ich glaube, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich vertrete ganz stark die Theorie, wenn Eltern, also wenn sozusagen es Geld gäbe fürs Elternsein, also wenn man nicht aufgrund von alleinerziehend sein in eine Armutsfalle geht, was ja natürlich auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass das eben besonders gefährlich ist. Ich schwöre, ein großer Teil von Männern wäre Single. Ich glaube, ganz viele Frauen bleiben nur bei ihren Kerlen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, weil sie sonst mittellos wären.
Auf jeden Fall.
Was natürlich auch ein trauriges Beispiel für die meisten Beziehungen, die es gibt, so ist. Aber wenn Frauen selber genug Geld verdienen, dann entweder haben sie eine Beziehung, in der das dann möglich ist, so wie du es gerade beschrieben hast, oder sie trennen sich, weil sie es auch alleine managen können.
Weil es geht, weil sie allein die Wohnung bekommen. Ne? Also alleine stell dir vor, du bist auf dem Wohnungsmarkt unterwegs und sagst, ich hab nur Hartz IV oder sowas. Ne? Wenn du da ankommst und sagst, ich habe einen Job, ich bin da in der Führungsposition oder was auch immer, ne, und bring so und so viel Geld mit nach Hause, klar, dann kriegst du die Wohnung auch, ja.
Ja, und genau, und die sind total tiefenentspannt.
Ja.
Die machen auch nichts mehr für so einen Kerl, ne? Und die haben auch viel mehr Zeit, weil sie nicht irgendwie auch noch jemanden anders sitten müssen.
Ja.
Und das finde ich echt immer wieder spannend. Und es ist immer die Ökonomie, ne? Also es geht immer darum, wer das Geld hat, bestimmt. Und davon lasse ich mich auch nicht mehr abbringen. dass die Tatsache, dass alle Care-Arbeit so gut wie gar nicht bezahlt wird und ja. ich dann sozusagen in diese Abhängigkeit komme, dass das einfach ein ganz großer Mist ist und dass die Abhängigkeit und die ganz viele Probleme verursacht.
Ich finde das so erstaunlich, dass das so schlecht sozusagen wieder wegbekommen ist. Ich war die letzte Veranstaltung, die ich vor Corona besucht habe, war ein feministisches Barcamp.
Ja.
Und da war ich eine von den Älteren mit, ich bin Mitte 50, damals Anfang 50. Und da waren schon ganz viele so Studierende. Ich glaube, das war auch zum Teil mit der Uni organisiert oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls waren da, hatte ich schon das Gefühl, ich gehöre zu dieser älteren Generation. Und die Fantasien, die da geäußert wurden, fand ich tatsächlich ziemlich mittelalterlich oder 50er Jahre mäßig. Ne? So, also nach dem Motto, ja, ich habe zwar jetzt sozusagen meine Kampfzeit, ne? Ich bin ja noch Studierende. Und aber eigentlich möchte ich ja schon. Und dann kamen so ganz traditionelle Bilder, so mit so einem Hoffnungsschimmer versehen, von wegen, ja, ich gehe dann ja nach 2 Jahren wieder in meinen Job zurück oder wir teilen uns das dann ja. oder sowas. Aber so, es hat mich nicht überzeugt. Und ich weiß, ich saß da mit einer anderen Frau und wir haben immer mehr gekocht, ne, so innerlich. Mhm. So.
Ja, ja.
Und wir wollten die schütteln, diese jungen Frauen, und sagen, ey, also wenn ich es nochmal machen würde, weil ich habe tatsächlich diesen Fehler gemacht mit dieser langen Selbstständigkeit auch, ne? Ich bin nicht stringent meinen Berufsweg gegangen. Und deswegen war es auch so schwer, aus dieser Elternzeitfalle wieder rauszukommen.
Ja.
Ne? Wenn ich es nochmal machen würde, ich würde darauf achten, wirklich mein Geld zu verdienen, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und dann erst Kinder zu bekommen und auch dann in dieser Elternschaft wirklich noch klarere Absprachen treffen, als ich das gemacht habe. Ich bin da echt auch so reingerutscht und ich hätte mir gewünscht, dass jemand mich schüttelt, ne, und sagt, ja. Maike, mach es anders, ja.
Ja, ich meine, einerseits denke ich halt, also vielleicht muss auch jede Generation selber ihre Fehler machen, aber ja, ich stimme dir da ganz viel bei. Also ich hab's ja ein bisschen anders gemacht, aber kann auch nur sagen, es ist so essentiell, ökonomisch selbstständig zu sein und Geld zu verdienen, weil da kann man noch so viel Liebe und Verträge und Dütten und Datten, wenn du nicht das Geld hast, dann ziehst du den Kürzeren und auch diese Romantik, ne? Es tut mir leid, aber da muss ich noch ein bisschen drauf rumkloppen. Das kommt vielleicht auch mal später, ne?
Ja,
aber ich, es gibt nichts, was ich mehr verachte als diese heteronormativen Romantik-Scheiße. Ich kann es echt nicht mehr ertragen. Wirklich, tut mir leid, ich werde es nicht.
Die Filme enden immer mit der Hochzeit, weil das danach ist dann erst das Anstrengende.
Und da wird es erst spannend. Und eigentlich ist es doch spannend, wie führe ich eine Beziehung weiter?
Ja.
Nach Jahren und mit Kindern und mit Höhen und Tiefen und Krankheit und was auch alles kommt. Und das ist eigentlich, und ich kann diese Romantik, ich kann damit auch nicht mehr umgehen. Und diese Naivität. In nichts sind wir so naiv wie in dem Glauben, dass nur weil wir jetzt irgendwie hormonell gerade vollkommen durchdrehen, dass das bedeutet, dass diese Person uns in 10 Jahren nicht total krass hintergeht. Und ich meine jetzt nicht mit Fremdgehen oder so, das ist mir scheißegal.
Nee.
Sondern dass der einfach sagt, weißt du was, ich lasse dich hier mit den Kindern alleine und verreck doch und ich habe hier die neue Freundin, die ist 10 Jahre jünger und blond.
Das muss noch nicht mal das sein, ne? Der kann ja auch irgendwie eine andere Midlife-Crisis kriegen oder was.
Ja, oder ich kaufe mir jetzt eine Harley.
Und was mich immer, also ich finde es ja auch nicht schmeichelhaft, wenn jetzt hier eine Frau sagt, ich muss bei dem Mann bleiben, ne, aus finanziellen Gründen.
Das ist ja auch keine Liebeserklärung. Häufig so.
Ja, aber ich meine, ich habe immer gesagt, ich möchte Geld verdienen, um freiwillig mit meinem Mann zusammen zu sein.
Ja. Und das ist eben, ich glaube, das ist das, was so wichtig ist. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich innerhalb von 10 Jahren verändert und dass man sich irgendwann eine Harley kauft, sondern es geht darum, dass eine Person das kann und die andere nicht.
Ja.
Und das ist die Ungleichheit, die mich so wütend macht. Weil es ist ja nicht so, dass die Person, die sich die Harley nicht kaufen kann, weil sie seit Jahren keinen Verdienst hat und keine Rente und kein gar nichts, dass die irgendwie die ganze Zeit an sich rumgespielt hat, die letzten 10 Jahre, sondern die hat die ganze Arbeit gemacht für diesen Typen, dass der sich seine scheiß Harley kaufen kann und für die Gesellschaft, dass hier überhaupt irgendwas läuft, dass irgendwelche Bazare vollgestopft sind mit Kuchen, dass irgendwelche Elternrat, dass irgendwie wieder jemand, die Stühle aufstellt und die organisiert und guckt, dass irgendwie der Vizerektor genannt wird oder was auch immer, ne? Tut mir leid, ich werde echt ein bisschen ungehalten. Das ist immer so hormonell.
Sehr schön, ich mag das ja an dir. Also das ist ja einer der Gründe, die ich sehr an dir schätze. Dieses ungehalten sein und die Wut rauslassen. Da bin ich manchmal noch zu brav und zu höflich. Ne?
Bist du ja, nee, also das ist jetzt ja auch der richtige Kontext. Also es gibt natürlich Kontexte, in denen ich auch, oh, ich kann so schmusi sein, wenn ich will. Aber das hier ist ja, das ist ja hier mein
philippinisches Outlet. Sein.
Nee, aber und das regt mich halt so auf, diese Ungerechtigkeit. Und das macht mich immer nachhaltig wütend.
Ja. Ja, das ist auch so, ich meine, ich habe ja, ich denke oft so, also dass ich nach wie vor beruflich irgendwie so ein paar falsche Entscheidungen getroffen habe, weil ich arbeite ja mit Privatkundinnen zusammen, ne, mit Frauen. Und wenn ich jetzt irgendwelche tollen Marketingkurse oder sowas geben würde, könnte ich viel mehr Geld dafür verlangen. Aber ich weiß, dass meine Klientel einfach auch nur begrenzt Geld hat. Ja. Deswegen kann ich da auch nicht mit reich werden, ja.
Du kannst nicht schon Geld
nehmen. Nämlich genau in weil die genau in diese Position drin sind, die du eben beschrieben hast, ja. Also während die Männer dann vielleicht sich dieses teure Hobby gönnen oder sowas, zwacken dann irgendwie die Frauen das Geld nochmal irgendwie ab oder sowas. Nicht alle Frauen, ne? Wir reden ja nicht immer von 100% oder sowas. Aber, natürlich möchte ich das, was ich anbiete, auch möglichst vielen Frauen ermöglichen, ja. Und dann sieht man
wenn
halt,
du
wie
überlegst,
viel geht.
Dass zwischen Frauen zwischen 30 und 50, dass nur 10% mehr als 2000 Euro netto zur Verfügung haben. Und 2000 Euro netto ist ja jetzt auch nicht, dass du dein Reichtum anhäufst. Also hier in Hamburg käme ich nicht damit durch mit diesem Gehalt. Also um meine Familie zu ernähren. Das ist ja wohl mal klar. Und nur, und ich gehöre trotzdem zu den 10 bestverdiensten, 10% der meistverdiensten Frauen zwischen 30 und 50. Das ist doch, ne? Ist doch klar, dass die keine Kohle haben, um sich ein cooles Hobby zu leisten.
Deswegen sage ich ja, also würde ich, wenn ich nochmal anfangen würde, dann würde ich vielleicht ganz andere Sachen anbieten.
Warte mal, Stricken für Manager oder so. Oder nähen für Manager. Mach das doch mal, die haben doch alle einen Burnout.
Das ist doch die Firmen. Ich mag nicht. Ich bin ja damals in diese Frauenbranche reingewachsen, weil mir diese Männer-Meetings einfach so auf den Senkel gegangen sind. Ich habe ja lange Zeit auch als so eine Art Unternehmensberaterin gearbeitet und dann saß ich ja immer in diesen Meetings und dieses Geseiere, dieses ewig Wiederholen und dieses unwichtige Aufblähen und diese Rangkämpfe und dieses Rudel, wer ist jetzt der Führer und so weiter und so. Das hat mich tatsächlich, das war dann, also das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt ein Kind bekommen habe, weil mich das so gelangweilt hat. Ich fand das so wenig, da war so wenig Veränderung möglich, weil das alles so eingefahrene Rituale waren, die da so passiert sind. Und das, da hatte ich dann so nach 15 Berufsjahren oder wie viel ich damals hatte, so gedacht, also, die Vorstellung, das bis zur Rente zu machen, ne.
So. Ja, da bin ich aber auch bei dir. Also das stimmt. Ich find's oft nicht so schlimm. Also in meinem beruflichen Kontext geht es tatsächlich. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich ganz häufig Männer sehr langweilig finde, weil die ein sehr, sehr, und ich glaube gar nicht, weil sie so sind, sondern weil sie sich so limitieren, dass sie ein sehr eingeschränktes Repertoire an spannenden Themen haben. Und wie ich ja schon sagte, ich bin ja schnell, ich reagiere ja auf Langeweile und deshalb kann ich mich mit sehr vielen Männern gar nicht lang unterhalten. Ich bin auch der Meinung, dass ich sehr viel in meiner Jugend deshalb rumgeknutscht habe.
Damit
weil dieses Gespräch so langweilig war. Ich finde dann auf der sexuellen Ebene wird es dann nochmal wieder spannend, also in meinem Fall mit Männern, weil dann ist es nochmal irgendwie anders. Und da kann ich auch ertragen, dass jemand jetzt nicht so spannend erzählt. Aber ich finde tatsächlich, dass Männer sich unglaublich einschränken mit ihren Themen und unglaublich mono oder duo unterwegs sind. Und wenn du dann sozusagen an der Oberfläche kratzt, ist da irgendwie, entweder kommt da drunter noch mal was und du kratzt weiter, aber ganz häufig habe ich da auch gar keinen Bock dann da
drauf. Not all men, ja.
Nein, auch das nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht. Nein, es geht, hallo, ich bin auch verheiratet. Ich kenne hervorragende, nein, aber es ist oft.
Ich habe Freundinnen, die auch Männer sind.
Auch das gibt es. Aber es ist sozusagen, wenn du das einmal übergreifend machst. Und deshalb kann ich verstehen, dass manche Meetings oder dass man einfach an vielen Stellen lieber mit Frauen zusammenarbeitet.
Ja, genau. Und das war halt so, ich habe ja sozusagen am Ende meiner Angestelltenzeit, ich habe dann so zwischendurch so eine Angestelltenzeit auch gehabt, das war diese New Economy.
Ja.
Und das waren ja dann auch die sich so jung und heute würde man woke
sagen. Ich glaube,
das
ist schlimmer, ne?
Bah! Und da habe ich gedacht, die sind ja genauso wie die alten Kerle, ja? Also sozusagen, da konnte ich noch nicht mal diese Hoffnung auf die junge Generation erleben. Und und deswegen bin ich dann wieder in die Selbstständigkeit und dann auch eben in so ein Frauenbusiness oder so ein, ja, Geschäft, was eben als Kundin, weibliche Kundin hauptsächlich hat, geraten, weil mir das erstmal auf die Nerven ging. Ich sage jetzt nicht, dass es besser ist oder sowas, es ist anders und ich brauchte dann mal was anderes. Das war einfach
Genau, das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, ich finde es häufig, Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja einfach auch viel mit Männern so zu tun habe, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, da tut sich tatsächlich was. Also da habe ich den Eindruck, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass Männer sich viel verändert haben in Bezug auf ihre Kinder oder darauf, wie sie sich um Kinder kümmern. Und ich glaube, das macht sich auch dann in vielen Firmen bemerkbar. Also auf einmal sind da auch noch mehr Themen und so. Also ich glaube, da tut sich gerade relativ viel. Ich glaube, wir Frauen
sind... Wie ist es bei euch überhaupt in der Firma? Also seid ihr halbe-halbe oder...
Tatsächlich
haben wir... Wie sind Führungspositionen?
Also insgesamt müsste es so ungefähr halbe-halbe sein, also auf die gesamten Mitarbeiter betrachtet, Mitarbeiterinnen. Und in der Führung, also auf meiner Führungsebene, sind wir sogar Frauen über... Also 70, 30, so irgendwie so, 40, 60. Darüber ist es 20, 30, also drei Männer, drei Frauen, zwei Männer, so.
Ja, dann ist aber bei euch sozusagen schon was los. Also,
und dann haben wir aber eine Geschäftsführer. Also da haben wir seit Jahren, also wir haben verschiedene Geschäftsführer gehabt, aber es waren immer nur Männer bislang. Aber auf den Ebenen davor ist es definitiv schon divers und auch sowohl... also wirklich divers. Nicht nur weiblich, männlich, sondern...
Nö, das ist, meine ich auch nicht.
Das ist echt... und das merkt man halt auch. Also weil ganz viele Themen, die ich von so anderen Firmen so gespiegelt bekomme oder so, dieses Rum... Ich war neulich in einer Situation, wo ich immer eine andere Firma erlebt habe und da war sehr viel Rumgegockel. Und das kenne ich tatsächlich so nicht. Also insofern, auch da klage ich ja auf hohem Niveau. Trotzdem ist es daran, dass ich halt irgendwie nach 45 Jahren in dieser gesellschaftlichen Konstellation, in der wir leben, einfach auch ein bisschen satt davon bin und da auch ganz gerne eben quasi meine Wut äußere, auch wenn ich sozusagen auf der persönlichen Ebene an ganz vielen Stellen ganz viel Glück habe und in sehr schönen Blasen lebe, die ein sehr ausgewogenes, gutes Verhältnis miteinander haben. Sowohl unter
Aber ich finde, das ist zu sagen, ich lebe auf einem hohen Niveau, zeugt ja eher von also mir geht's eigentlich ganz gut sozusagen, aber ich finde, man darf ja trotzdem dann benennen, was gesamtgesellschaftlich nicht richtig läuft, weil ich glaube, das vergessen ja ganz viele Leute, dass das, was man gerade erreicht hat oder wo man gerade ist, dass das wirklich ganz schnell weg sein kann. Also, dass das irgendwie, auch durch einen Unfall oder durch Long-Covid jetzt oder auch der Unfall des Partners oder was auch immer, ne? Also es kann ja alles einfach sofort weg sein und das ist halt was ich im Moment deutlicher finde mit den politischen Entwicklungen auch in Amerika, aber eben auch immer mich so wundert, ne? Also, dass die Leute so leben und glauben, es geht immer alles so weiter irgendwie so, ne? Und ich muss mich doch nicht kümmern, weil es mir geht's doch eigentlich ganz gut.
So. Ja, und das finde ich auch schade, dass man auch keine Empathie Leuten gegenüber hat, denen es nicht so gut geht, wo ich so sage, also ich finde auch diese Idee immer, du musst dich ja nur so ein bisschen anstrengen, dann wirft das schon. Und ich empfinde mich als jemand, der sozusagen familiär sehr viel mitbekommen hat, also an Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Ich hab keine großen gesundheitlichen Einschränkungen und bin wahrscheinlich auch bin auch ganz intelligent so und kann bestimmte Sachen gut. Und trotzdem denke ich, das kann halt einfach alles anders werden und ich kann doch nicht davon ausgehen, dass jeder das hat und dass jeder da entspannt mit sowas umgehen kann und wir haben einfach nicht die gleichen Startchancen und wir müssen einfach füreinander sorgen. Es können nicht auch nur erste Plätze geben. Wir müssen doch einsehen, dass eine Gesellschaft nicht pyramidisch funktioniert, also glaube ich aus ganzem Herzen, ich glaube nicht an ein pyramidisches Gesellschaftssystem. Wenn wir die Krisen, die jetzt noch auf uns zukommen und da ist Covid wirklich nur der Pups gewesen, weil ich glaube, die Klimakrise, wir sind wirklich Fakt. So. Und wenn wir dem irgendwas entgegensetzen wollen, dann können wir das nur in einem gemeinschaftlichen Ansatz. Und solange wir glauben, wir müssten irgendwie der beste, coolste Alpha sein, auch Wölfe, wo wir mal denken, die sind Alpha und was weiß ich, das ist eine Gemeinschaft. Da gibt es bestimmte Regeln und bestimmte Leute, bestimmte Tiere, die bestimmt für bestimmte Aufgaben zuständig sind. Und jeder hat so ein bisschen so einen Platz in der Gesellschaft. Aber es ist eine Gruppe. Und ich glaube, da wird irgendwas ganz falsch verstanden. Da denkt einer, ich bin Heinrich und stell mich dahin und sag, ich mache hier Alfie. Das ist Blödsinn. So funktioniert das nicht. Und das ist das, was mich, und ich sehe das alles und ich denke, wir fahren irgendwie so mit 280 auf die Vollkatastrophe zu und alles, was so ein blöder Lindner uns da entgegenbringt, ist so, ja, wir müssen mal ein bisschen vernünftiger sein. Und ich denke mir so, nein, wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen strukturieren.
Ja, das ist, und dann finde ich, ist man ganz schnell in so einem Dilemma zwischen, ich verstehe so ein paar Dinge, aber was mache ich denn jetzt eigentlich so? Und wie kann ich das übertragen in mein Leben?
Genau, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich fahre auch, ich fahr auch 160 auf der Autobahn, ne? Muss ich jetzt ganz ehrlich, ich fahre ja super gerne Auto und fahre auch gerne schnell. Mhm. Aber ich muss halt jemanden, ich möchte halt, dass mir jemand sagt, du darfst es nicht mehr. Dann mache ich es
nicht. Oh, echt? Nee, ja. Ich fahre auch super gerne schnell, aber ich kann ganz gut mich gut dabei fühlen, wenn ich nur 130 fahre, dann habe ich die ganze Zeit so einen Heiligenschein auf, echt? Und denke, ich vergesse dann, dass ich böses Auto fahre, aber denke, aber immerhin fahre ich nur 130.
Ah, okay, so machst du das. Ja, gut, ich fahre jetzt, also wenn es halt viel Verkehr ist, so fahre ich natürlich auch nicht schnell, weil ich defensiv insgesamt sehr fahre, ne? Aber wenn das halt irgendwie so ein Sonntag Nachmittag und die Straße ist frei. Ich will nach Hause. Das ist ganz schlimm. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich möchte, dass es da regulativ gibt, damit ich das nicht mehr mache. Ja, es ist ja schlecht.
Ja, ich weiß,
kann mich da nicht regulieren.
Das ist das, was wir, wenn wir von Strukturen ändern sprechen, meinen, ja, ne, dass wir im Prinzip sagen, es muss ein gesamtgesellschaftliches Wertesystem sein, was sich eben auch in Rechten und Pflichten spiegelt, wo eben klar ist, wir wollen jetzt zum Beispiel was dafür machen, um das Klima zu retten oder sowas, ne, oder wir wollen die Pandemie bekämpfen oder was auch immer dann dieses Anliegen ist. Und das kann ich total verstehen, ne, weil ich das zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel an sexistische Werbung denke, ja, dann wird das nicht aufhören, nur weil ich immer wieder mit irgendwelchen Leuten spreche und darauf hinweise, das ist jetzt irgendwie eine sexistische Werbung. Ja. Mhm. Es wird das dann immer noch irgendwie ein Unternehmen geben, wo dann irgend so eine Runde zusammensitzen, sagt, es wäre doch total witzig, wenn wir da so eine nackte Frau mit unserem Supergerät, was wir verkaufen wollen, da abbilden oder sowas, ne? Und da glaube ich eben auch, natürlich verändert sich was durch Gespräche und wir können das ganz oft thematisieren und wir können auch Preise für die sexistische Werbung und so weiter vergeben, aber wahrscheinlich wird es doch ein bisschen schneller gehen, wenn wir es einfach sanktionieren. Also wenn die Gesellschaft beschließt, wir wollen das nicht haben und es gibt irgendwelche Strafen, die es dafür gibt. Nur ich als Individuum denke dann immer, nein, die brauche ich ja nicht, die sind dann für die anderen, diese gesetzlichen Regelungen.
Ja, gut, aber beim Autofahren ist es halt so, wo ich sage, ja, ich brauche das. Also, ich brauche jemanden, der mir sagt, ich fahre ganz diszipliniert in Holland. In allen anderen Ländern ist es ja, gibt's ja Regeln, ne?
Ja.
Fährt ganz langsam rum. Und
da müsste ich drüber nachdenken, ja. Ich bin ja auch jemand, nee, ich fahre tatsächlich nicht 130, sondern ich fahre ja grundsätzlich dann 131 oder 151.
Das ist deine Rebellion,
weil ich einfach aus Prinzip immer noch mal so einen kleinen Revoluzzertrupp drin habe, so nach dem Motto, nee, also diese Regeln für mich nicht.
Achso, nee, ich bin ja total regelkonform, ist ganz schlimm, macht mein Mann sich auch mal wieder über mich lustig, weil ich so, nein, das steht da. Und er so, da musst du dich natürlich dran halten. Ich so, ich hatte auch immer so, bei Corona so am Anfang, ich hatte auch immer so alle Pässe und Ausweise, die man so haben konnte in dem Zusammenhang, hatte ich mir schon so vorbereitet. Hallo, möchten Sie das alles sehen? Und die anderen so, oh Gott, es wäre die strange Frau unterwegs. Die will mal alles zeigen. Also ich bin da so wie so ein Streberin. Das ist ganz schrecklich.
Ja, aber guck mal, im Prinzip ist das auch nett, ja, weil du nämlich demjenigen, der die blöde Aufgabe hat, dass er das alles kontrollieren muss, das leicht machst. Dass sie sagen nämlich 100 Mal am Tag, könnte ich jetzt bitte noch ihren Personalausweis sehen oder, ne?
Ja, das stimmt.
Also ich meine, das ist ja auch zuvorkommend irgendwie, ne?
Genau, das ist zuvorkommend, aber es wirkt eben auch schon sehr, sehr, ja, aber wie gesagt, ich stehe da auch zu, ich habe da auch kein Problem mit und, aber wenn ich es halt darf, dann mache ich halt manchmal, es gibt Dinge, die mache ich, glaube ich, nicht, wenn ich sie dürfte, aber ich rauche ja auch nicht, obwohl ich rauchen darf, das ist etwas, das hat sich mir nicht erschlossen zum Beispiel.
Ja.
Aber ja, das ist, also ich glaube, man muss es wollen. Wie lange wollen wir eigentlich sprechen? Ich meine, wie lange glaubst
sind
du, dass
jetzt
uns
schon
die Leute
relativ
zuhören?
Wir sind jetzt schon, würde ich sagen, nicht auf der Zielgeraden, aber so zumindest haben wir den Höhepunkt überschritten, sind nicht ganz beim Thema Arbeit, wobei ich da noch Fragen an dich tatsächlich auch hätte.
Ja, dann mach du mal Fragen, genau, und ich beantworte so die kurze.
Ja, nein, ich wollte das ja auch nicht ganz so interviewmäßig machen, sondern tatsächlich auch als Gespräch. Das finde ich ja viel netter, als wenn wir irgendwie so einen Fragenkatalog abarbeiten.
Ja.
Aber ich habe schon noch eine Frage, weil darüber haben wir uns kurz unterhalten, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, und zwar über Arbeitskleidung. Ich finde das ja einfach total spannend, dieses Thema, was tragen Menschen? Also, weil wir Kleidung ja eben nicht nur wärmt, sondern eben ja auch uns hilft, irgendwie Leute in Schubladen einzusortieren und weil wir einen ersten Eindruck haben und so weiter und so fort. Und ich würde gerne mit dir nochmal über Arbeitskleidung sprechen, weil du gesagt hast, da hat sich bei euch was verändert im Betrieb und das fand ich total spannend.
Genau, also wir haben Kundenkontakt, aber eben nicht so viel, schon gar jetzt seit Corona eher dann eben auch über Teams. Aber es sollten jetzt auch eben mehr Kontakte direkt vor Ort oder bei uns oder bei denen vor Ort sein. So, und es gab jetzt vor einiger Zeit eben die Aussage, wir machen jetzt Business Casual, womit ich dann auch nicht mehr so viel anfangen konnte. Was dazu kam,
da habe ich dann auch nachgefragt, was Business Casual ist.
Ja, da gab es dann also so ein Mix, Anschaubild.
Mixform,
ne?
So
ja,
aber, zwischen Casual und Mix.
Ja, nein, also ich darf Business Turnschuhe tragen. Das habe ich jetzt schon kapiert. Ich darf Turnschuhe tragen, aber weder zu kurz und noch zu lang.
Okay. Obenrum Blüschen oder sowas dann zu den
Turnschuhen. Nee, Blüschen muss auch nicht, nee. Aber ich muss halt, also es ist so ein bisschen so nicht zu auffällig, also hier keine wilden Muster und sowas, das darf ich nicht und auch nicht zu irgendwie so durchsichtigen Kram. Und dann darf es auch nicht zu kurz und aber auch nicht zu lang sein. Also zum Beispiel, was ich am häufiger habe, sind so ganz lange Röcke. Das wohl auch nicht.
Okay.
So, und dann eben natürlich so ein bisschen diskreter. Also ja, wahrscheinlich so ins Blaue, Weiße, Schwarz. Okay. Keine bunten, krassen Farben. So. Und auch Muster.
Okay, also keine Extreme, ne? Es soll sich so auf so einem gemäßigten irgendwie etwas langweiligen, was sich nicht in den Vordergrund drängt.
Ja, genau.
Bewegen.
Aber halt trotzdem gepflegt und Männer dann halt Jeans und Turnschuhe und ein Jacket oder halt Hemd gerne. Wobei T-Shirts ohne dass da irgendwie Iron Maiden draufsteht, auch in Ordnung ist.
Okay.
So, und ich hatte natürlich schon vorher, also ich glaube, Kleidung ist ja extrem wichtig, egal in welcher Konstellation, aber ich glaube, Kleidung zeigt einfach viel, so. Und, oder du drückst mit Kleidung Dinge aus und du hast als Frau da auch noch mehr Tools an der Hand. Das ist positiv und negativ, finde ich. Ich persönlich mache für mich das Beste draus, ich mag mich gerne anziehen und achte so ein bisschen da drauf. Nicht so krass vielleicht wie meine nicht spießige Mutter, aber ich achte schon darauf. Also so zum Beispiel, ich habe mir immer mal überlegt, wenn ich demonstriere, ich war eine Zeit lang öfters mal so auf Demos hier so mit Flüchtlingshilfe und sowas. Und dann habe ich mich immer Business Casual angezogen. Habe ich mir ein blaues Kleidchen oder Blüschen und dann habe ich mir eine Perlenkette reingemacht, weil ich so dachte, euch zeige ich es. Ne? Also ich gehe einfach dahin, damit alle
auch
sehen.
Die bürgerlichen Leute.
Dass die bürgerlichen, genau.
Die richtigen Dinge.
Genau. Weil ich halt sagte, jetzt erst recht und sollte ich irgendwann mal eine Straße blockieren, dann mache ich das mit Sicherheit auch mit einem Etui-Kleidchen, hohen Schuhen und einer Perlenkette. weil ich da dran glaube, dass auch die bürgerliche Mitte für Linke, also für das, was jetzt man als links versteht, aber ich finde es eigentlich auch eher wertkonservativ. Ich halte mich ja für wertkonservativ in meinen linken Positionen. Ich halte den Respekt und die Werte der Menschen heilig. Und deshalb bin ich wertkonservativ und deshalb setze ich mich auf Straßenblockaden so.
Das heißt, du brichst quasi die Konvention dahingehend, dass man eben ja eigentlich so ein Bild hat, ne, wie DemonstrantInnen aussehen.
Ja.
Und sagst, aber ich muss mich dafür ja nicht verkleiden. Also ich darf auch diese Haltung haben, wenn ich jemand ganz anders bin.
So, ja. Ne? Oder ich glaube auch, dass eben diese, dass wir mehr sind. Also ich glaube, dass es nicht eben. Also ich habe auch, man kann es ja anziehen, wie man will, darum geht es jetzt mir gar nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass eine große Vielfalt auch zeigt, wo sie politisch steht. Und nicht eben, also wir haben das Problem, dass einfach so ein paar Krakehler sich so in den Vordergrund spielen. Und deshalb muss sozusagen auch die gesamte andere Gesellschaft, die ja die ganz, ganz große Mehrheit ist, auch in all ihren Facetten präsent sein. Und das möchte ich
da
damit.
Da gehe ich total mit dir. Ja, ja. Ich habe ja viele, viele Jahre, 20 Jahre lang so, ich nenne es immer Boulevardfeminismus gemacht, wo ich immer die ganzen bösen Wörter vermieden habe, die Soziologiestudentinnen benutzen, ne? Die also aus diesem akademischen Feminismus kommen, die waren mir zwar geläufig, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin dann nicht anschlussfähig zu den, ich sag mal, großen Massen, ne? Und die Leute, mit denen ich arbeite, die wohnen vielleicht im Reihenhaus oder sind eben nicht im universitären Milieu unterwegs und so weiter und so fort. Und wenn ich die mitnehmen will, dann muss ich Beispiele aus deren Lebenswelt nehmen und muss bestimmte Wörter, wo die dann so ganz schnell so Abwehrhaltung kriegen, einfach erstmal vermeiden, um ihnen die Ideen, die ich habe, nahe zu bringen und sozusagen dann ja, eben erstmal anschlussfähig zu sein und dann kann man ja immer noch mit den härteren Geschützen kommen, genau, sozusagen.
Wenn man sie einmal reingeholt hat, ne, dann kann man, es ist, genau, wir müssen so halt subversiv umgehen. Also ich glaube, ich bin mittlerweile auch mehr noch von der Subversivität in die Aktivität. Also ich glaube, es muss eigentlich auch noch mehr passieren. Es muss auch härter raus. Aber gleichzeitig.
Ja, genau. Es geht sehr langsam, wenn man das System von innen heraus verändern will.
Ja, das ist
so ein bisschen Revolution und Knall, Bumm wäre manchmal ganz gut.
Genau. Ich glaube, man muss das so ein bisschen zyklisch machen. Mal so, ein bisschen auch der Situation angemessen. Aber wie gesagt,
die Zeiten sind jetzt auch reifer. Man darf auch mehr jetzt, finde ich.
Ja. Also ich liebe es, älter zu werden, was das angeht.
Ja.
Also ich kotze manchmal, wenn ich Fotos von mir sehe, denke ich mir, mein Gott, du warst früher so ein heißer Feger und jetzt bist du halt irgendwie niedliche Mutti. Aber das ist, glaube ich, so das. Und gesundheitlich wäre halt gern noch fitter und so. Also wobei, das geht alles auch noch. Das ist so das Einzige am Alter, was ich blöd finde. Ansonsten finde ich älter werden grandios. Also es wird mir im besten Sinne alles so scheißegal. Also die Anerkennung von außen.
Tausend Dinge, die wir besprechen könnten. Aber,
ja, wir müssen Schluss machen, ne?
Nein, wir müssen nicht Schluss machen, aber das Alter kommt auch nochmal so als Thema hier in diesem Podcast.
Okay, also um es zurück.
Ich meinte das auch gar nicht, sondern ich meinte, dass es gesellschaftlich weiter ist. Also jetzt, wo sogar auch schon Tante Ursula irgendwie Feministin auf dem T-Shirt stehen hat in Glitzerschrift, ja, darf man auch bestimmt
Wendepailletten
mehr sagen. Ja, genau, in Wendepailletten, ja. So, also es ist nicht mehr, also die, ich muss dann auch aufpassen, dass ich nicht in meinen Vorurteilen, in meinen Schubladen verharre, nach dem Motto, ich kann der Frau aus dem Reihenhaus nicht zumuten, wenn ich Vulva sage oder sowas. Man kann ein bisschen mehr manchmal, also was dann auch geht. So. Und um
ja, dann sagt Bogen, sie, war gerade im Swingerclub, ne? Und du so, oh scheiße, ich wollte genau. Vulva nicht sagen.
Ja, und um den Arbeitskontext wieder so ein bisschen einfließen zu lassen. Da ist ja das so, dass ich tatsächlich ja die Regeln setze, weil ich ja meine eigene Chefin bin und das eben dann nicht so kenne, was dann da im Arbeitskontext so geht. Aber
ja, also mir wird es so ein bisschen.
Hast du da Einfluss? Du bist ja Führungskraft, hast du gesagt.
Genau, also ich will aber auch als Führungskraft so auftreten. Ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schlecht. Also auch da oute ich mich jetzt wieder als spießiger, habe ich schon vorhin gesagt. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Ich finde, in einem Arbeitskontext kann man auch ordentlich aussehen. Also es ist ja so, wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst und du willst eine bestimmte Form von Professionalität rüberbringen, dann hat das leider, oder dann ist das bei uns halt eben damit verbunden, dass man auch in einer bestimmten Art und Weise aussieht.
Ja.
Und wenn du da eben das Iron Maiden T-Shirt anhast, dann ist das vielleicht bei irgendwelchen IT-Lern ganz edgy und zu erwarten, aber nicht eben da, wo ich arbeite. Da finde ich es schon gut, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt, so wie ich mich auch jeden Tag eben schminke und irgendwie ich mache hier noch den Lidstrich und so weiter, weil ich halt finde, ich bereite mich und das ist das, was ich aus diesem mich ankleiden, die Kette auswählen und so weiter und so fort, Ziel ist, ich bereite mich auf meine Tätigkeit vor. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich das alles aus, mache den BH an und Schubikleidung.
Auch wie so ein Overall, ne? Ist eine Arbeitskleidung und du gehst in die andere Rolle rein.
Genau, und das hilft mir, in die Rolle reinzugehen. Und ich fühle mich auch, wenn ich halt bestimmte Schuhe anziehe und sowas und dann so, ne, und dann gehe ich stolziere da durch mein Büro. Das kann ich halt besser, wenn ich eben auch das Gefühl habe, dass die Kleidung dazu passt. Da habe ich dann meine Etui-Kleidchen an und dann läuft das auch.
Ja.
Und ich fahre ja zum Beispiel auf Fahrrad, das sieht ja immer besonders schön aus. Dann sagte neulich eine Kollegin zu mir, Elena, ich habe dich mit dem Fahrrad gesehen. Ich wusste, das lila Kleid und die braunen Locken, das bist du. Und du machst ja so eine gute Figur. Dann sitze ich wie so eine Mary Poppins mit meinem schwarzen Helm und dem lila Kleid. Dann sitze ich da auf dem Fahrrad. Ich fahre langsam, ne? Aber ich überlege mir ein Bild, wie ich wirken will und das setze ich dann um. Und das ist das Bild, was ich habe. Und es hat mich sehr gefreut, dass es da funktioniert hat.
Ja. Das ist tatsächlich jetzt, was du so beschreibst, auch tatsächlich habe ich, glaube ich, jetzt bei diesem Gespräch mit Elena gesprochen. Das unterscheidet sich schon auch von dem Bild, was wir von Chanel haben im Internet oder sowas. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir heute eben auch, dass ich mit Elena gesprochen habe.
Wie findest du, ist das ein unterschiedliches Bild zu Chanel?
Ich finde das schon interessant, dass du realistischer bist und nicht sozusagen, also Chanel greift so ganz nach den Sternen und ist dann auch ganz wütend und ganz, ne? und Elena ist realistischer und also macht sich manchmal noch ein bisschen kleiner, als es notwendig wäre, finde ich.
So. Auch leider, dass ich immer noch toll habe. Ja, ja, eindeutig.
Ja. Und ja, und deswegen finde ich es auch total super, dass wir noch weitere Termine haben.
Ja.
Wir wollen ja auch noch über Körper und Frau sein und Sport und Sex und was ich das alles reden. Ja.
Ja, ich freue mich total.
Da bin ich gespannt. Da kommt dann auch nochmal eine ganz andere. Ja, mal gucken, ob ich dann mit Elena oder Janelle spreche. Ja.
Das weiß
mit
ich auch nicht.
Also es bring ist sie ja mit, deine Zwillingsschwester.
Ich mag das ja gerne mit dieser multiplen Persönlichkeit, solange das jetzt nicht überhand nimmt. Es ist ja, das ist ja auch die Detail meiner Psychohygiene, dass ich einfach da Sachen ausleben kann, die ich in meiner Realität oder meinen gelebten Realität, das ist ja alles meine Realität, ne? Aber in meiner gelebten Realität nicht kann. Und das übereinzukriegen, weil sich zumindest noch zu reflektieren, was ist die Person und was ist die Person und wo ist da die Grenze und wo ist hier die Grenze, das ist ja auch das Spannungsfeld, was mir gefällt.
Ja, und wahrscheinlich ist eben diese Journelle, ne, also diese Internetpersönlichkeit ist auch wieder wie so eine Rolle oder wie eine Berufskleidung, ja, die man anzieht und wo man sich eben dann auch nochmal anders verhält in einem anderen Kontext. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass wir mehrere Verabredungen jetzt haben. Und ich fand es auch gar nicht schlecht, das jetzt als ersten Termin zu haben, weil das nochmal eine Form von Kennenlernen war, die ich auch wertvoll finde, ne? Weil wir ja auch unsere so ein ganz komisches, oder nicht komisch, ich komme jetzt nicht auf die Worte. Also wir haben, glaube ich, ein eindimensionales oder wenig dimensionales Bild von den Leuten, denen wir im Internet folgen. Ja. Also ich bilde mir immer ein, dass ich die schon ganz gut kenne, so dass das irgendwie ich schon ein Bild von denen habe. Und ich, also es war auch so, dass ich bei jedem Blind Date, was ich übers Internet hatte, egal ob das Mann oder Frau oder was auch immer war, dass das immer nett war. Also wenn der Humor gestimmt hat im Internet, war auch das Treffen.
Kann sich scheiße so ungefähr werden. Ne?
Ne? Ja, und trotzdem ist es so, wir können ja Leute nicht mehrdimensional erfassen, auch bei ersten Dates oder sowas sieht man ja immer nur einen Bruchteil von der Person. Ja. Und erst im Laufe der Jahre lernt man sie kennen. Und insofern fand ich das jetzt heute schön, nochmal andere Teile von dir kennenzulernen, die man vielleicht nicht immer so sieht. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke dir. Es war eine Stunde, die einfach so en passant ging. Also tausend Dank. War super. Ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Ja, ich mich auch sehr. Okay. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Shownotes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.